Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in Markus 9. Ziehen sie durch die Landen, ziehen sie durch Israel. Und wir sehen, dass Jesus sowohl, wenn er geht, als auch wenn er, womit habe ich angefangen? Schon vergessen. Nochmal von vorn. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er tut beides, wenn er steht und wenn er sitzt, lehrt er seine Jünger. Und sie sind gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und wer das Markus-Evangelium verfolgt und bis hierhin liest, merkt, für Jesus wird die Stimmung, sag ich mal, langsam brenzlig. Es geht ans Eingemachte. Er geht auf sein Ziel zu. Das hat er im Blick. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und er bereitet seine Jünger darauf vor, indem sie Jerusalem näher kommen. Und wir lesen in den Versen 30 bis 32 Folgendes. Und sie, das sind Jesus und seine Jünger, gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Bis hierhin erst einmal. Also, Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem. Sie haben alle das gleiche Ziel. Geografisch. Geografisch wollen sie alle in diese Richtung und die Jünger sind nah an Jesus dran und sie gehen zusammen. Aber sie haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was sie denn erwarten soll. Und wir sehen hier, dass Jesus zum wiederholten Male sein Leiden am Kreuz und seine Auferstehung erwähnt. In den meisten Übersetzungen steht die zweite Leidensankündigung. Ich muss sagen, ich habe es in der Vorbereitung noch nicht herausgefunden, warum das die meisten Übersetzungen da so hinschreiben. Denn wenn ich zähle durch das Markus-Evangelium, ist es schon das dritte Mal, dass Jesus sagt, ich werde leiden und ich werde auferstehen. Ja, schaut euch einfach das jeweilige Kapitel an. Und Kapitel 8 und 9 hat er inzwischen schon 2-mal davon gesprochen und jetzt schon das 3. Mal erwähnte es. Und wir sehen dadurch, dass Jesus sehr, sehr wichtig ist, dass die Jünger schnallen und mitbekommen, dass er den Weg der Selbstaufopferung und Hingabe wählt. Das ist Jesu Agenda hier auf der Welt. Demut, Dienst, der Knecht für alle. Und er ist derjenige, der bereit ist, sich voll hinzugeben, sich selbst aufzuopfern, ein Opfer zu geben für dich. Und Jesus will seine Botschaft vom Kreuz in die Herzen der Jünger verankern. Das macht man in der Regel, indem man, das ist vielleicht ein pädagogisches oder didaktisches Stilmittel, der Wiederholung. Wenn mir etwas wichtig ist, dann wiederhole ich es und dann sage ich es immer wieder. Das ist bei jedem Menschen so, bei deinem Partner vielleicht oder der einfach links oder rechts neben dir sitzt. Was er am meisten erzählt, da weißt du, das ist ihm wichtig. Es ist anscheinend ihm oder ihr wichtig, dass du davon Kenntnis nimmst. Und Jesus möchte, dass diese Botschaft vom Kreuz und die Botschaft seiner Auferstehung, also auch der Sieg über die Sünde und über Satan und den Tod, dass diese Botschaft wirklich bei den Jüngern ankommt. Er möchte ihnen ins Herz schreiben, das ist jetzt ein Satz, den ich jetzt schon öfter verwendet habe, der Weg nach oben führt nach unten. Der Weg nach oben führt nach unten. Der Weg nach oben führt nach unten. Und dass wir diese Botschaft, auch wir, die wir heute hier sitzen, immer und immer wieder brauchen, sehen wir an der Trägheit der Jünger, Jesu Worte endlich mal zu hören, zu verinnerlichen und zu akzeptieren. Wir werden hier mit einer unfassbaren Trägheit des Herzens der Jünger konfrontiert. Jesus erzählt ihnen nichts Neues. Jesus, ganzes Wesen, sein ganzer Lebensstil, seine Predigten weisen implizit und hier wieder explizit darauf hin, ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben. Ich bin gekommen, um zu retten. Ich bin gekommen, um zu sterben. Ich lebe, damit ich sterbe. Für dich. Ich bin gekommen, um zu leiden. Ich bin gekommen, um den Preis zu zahlen, den du hättest zahlen müssen. Das ist das, was Jesus auf dem Herzen ist. Und die Jünger hören das. Und bis hierhin haben sie immer noch nicht begriffen, was das überhaupt bedeuten soll. Dass das überhaupt wichtig ist. Da gehen sie völlig dran vorbei. Sie sind träge und es ist spannend, dass wenn du allein diese Thematik, was ist das Evangelium, die Botschaft der Liebe Gottes, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben und für uns aufzuerstehen und dass wir ihm nach das ewige Leben erben, wenn wir an ihn glauben, unsere Sünden ihm offenlegen und ihn um Verzeihung bitten, dass das ein Thema ist, was nicht nur in den Evangelien, dort, wo Jesus auf Erden wandelt, präsent ist, sondern das ganze Neue Testament das als Hauptmotivator hat und auch als Hauptthema. Also Paulus hat viele Themen in seinen neutestamentlichen Briefen, aber das Thema des Evangeliums, wer Jesus für uns ist, durchzieht das ganze Neue Testament. Und man könnte meinen, oh, es wird langsam öde. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen und mit dem Neuen Testament beginnst, dann wirst du denken, viermal die Geschichte Jesu, irgendwann reicht's. Das habe ich schon mal gelesen. Ich glaube, der Heilige Geist hat eine Idee gehabt damit, dass wir das viermal lesen und in den Briefen dann uns immer wieder vor Augen gemalt wird und nochmal tiefer gedeutet und erläutert wird. Warum? Weil auch wir lieber uns mit anderen Themen beschäftigen als mit dem Kreuz Jesu Christi. Weil wir gerne andere Themen im Mittelpunkt haben möchten, als das Leiden Jesu Christi und seine Auferstehung. Und wir lesen hier, die Jünger fürchteten sich. Und sie trauten sich nicht, oder wie heißt es? Sie verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Obwohl es offene Fragen gibt, obwohl es offene Fragen, in der Regel, wenn ich etwas nicht verstehe und ich merke, jemand ist etwas wichtig, dann frage ich nach. Also, es gibt vielleicht manchmal so in Gesprächen so die Momente, wenn jemand was erzählt und das ist so irgendwie undeutlich gesagt worden und wo man einfach nur nickt, haha, ja, ja, ich habe es aber nicht verstanden und ich frage auch nicht nach, weil es nicht wichtig ist. Kennt ihr solche Momente? Ja? Wer kennt sie? Ja. Also ich kenne sie oft. Natürlich nicht bei euch. Euch höre ich immer zu und verstehe immer alles. Ja. Aber ich muss sagen, das ist total unangenehm. Wenn dann denkt man so, ups, hoffentlich fragt er nicht nochmal gleich nach, was er denn, ob ich es verstanden habe. Ja, ansonsten muss ich lügen. Oder halt mich trauen zu fragen. Aber das ist ja nicht, das ist nicht die gleiche Situation, wo sie denken, was hat er gerade gesagt? Ach na komm, lassen wir es mal. Sie hören das. Sie verstehen es nicht. Ja, aber es ist, sie merken, da ist eine Vehemenz hinter. Ja. Wenn ich etwas nicht verstehe und mein Gesprächspartner, der legt da gerade einen Riesenwert drauf, dann frage ich. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du es mir noch einmal erklären? Aber man merkt, sie halten es noch nicht mehr für relevant, mit Jesus darüber zu reden, was ihm wirklich wichtig ist. Warum? Weil sie in Jerusalem eine ganz andere Erwartungshaltung haben als Jesus. Das sehen wir im Markus-Evangelium von Anfang an bis hierher. Die Jünger haben eine eigene Agenda. Sie haben eine eigene To-Do-Liste. Sie haben eigene Ziele. Sie denken, wir haben den Menschensohn. Wir hatten diese Bezeichnung schon. Dieser messianische Königstitel. Die verheißungsvolle Person, auf die ganz Israel gewartet hat, dass sie endlich kommt und alles wiederherstellt. Und sie haben gedacht, der ist jetzt an unserer Seite. Wir gehen nach Jerusalem. Was wird passieren? Wir werden dort einmarschieren. Das, was Jesus kann, der kann Dämonen austreiben, der kann Kranke gesund machen, der kann Tote auferwecken. Wir, obwohl Jesus schon ständig gesagt hat, nein, das ist nicht der Plan, wir gehen nach Jerusalem und machen es doch. Vielleicht kriegen wir Jesus noch irgendwie rum. Also sie haben einen ganz anderen Plan für ihr eigenes Leben und wählen statt Demut, Dienst und Hingabe lieber Status, Rang, Prominenz und Ansehen. Das sehen wir gleich in den nächsten Versen. Da sehen wir einen kleinen Lichtblick ist das nicht, aber es leuchtet kurz auf, was in den Jüngern eigentlich schlummert. Sie wollen Größe statt Demut. Sie wollen regieren anstatt zu dienen. Sie wollen vorne stehen und nicht in den Reihen effektiv für Jesus sein. Sie wollen geliebt werden, anstatt zu lieben. Und daran sehe ich an dieser Verhaltensweise der Jünger, wie sie so neben Jesus stehen. Sie gehen zwar in die gleiche Richtung, man kann, und das sieht man bei den Jüngern, man kann ganz nah dran sein an Jesus. Man kann ganz nah dran sein an Jesus und dennoch sehr weit weg von seinem Herzen sein. Du kannst ganz nah dran sein an Jesus, aber sein Herz nicht erkannt haben. Und die Herzensentfernung der Jünger und Jesu resultiert nicht aus einer offenen und lauten Rebellion gegen Jesus. Das hatten wir letztes Mal. Unglaube ist nicht unbedingt, Gott, ich hasse dich. Das ist es nicht. Sie würden sich als Freunde Jesu bezeichnen. Jesus ist ihnen auch wichtig. Aber sie lieben mehr die Idee, die sie über Jesus haben, als den Jesus, wie er sich zeigt. Und so haben wir auch manchmal unsere Schwierigkeiten, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Predigten hören und uns Jesus einfach nackt präsentiert wird, so wie er ist, dass wir merken, das gefällt uns nicht. Ich habe lieber meine Idee lieb. Ich habe lieber das Bild von Gott vor mir in meinem Sinn, als das, was mir hier gerade, wie Jesus sich selber präsentiert. In dem Augenblick fahren wir voll an Jesus vorbei und betreiben Götzendienst. Weil wir uns ein eigenes Bild erschaffen von einem Jesus, wie er sich selber so gar nicht gezeigt hat. Also die Herzensentfernung der Jünger resultiert nicht aus einer lauten und offenen Rebellion gegen Jesus. Sie tun etwas, wozu jeder von uns neigt. Jeder von uns neigt. Sie nehmen das an, was ihnen zusagt, und sie überhören das, was sie nicht hören wollen, und übersehen das, was sie nicht sehen wollen. Und das ist eine faszinierende Eigenschaft von uns Menschen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, Dinge, die wir nicht sehen wollen, auch nicht sehen, obwohl wir sie sehen. Es gibt Untersuchungen, dass Menschen in Situationen, wo sie aufgrund ihres inneren Settings Dinge verschweigen oder nicht akzeptieren können für ihre Lebensphilosophie, dass wenn sie damit konfrontiert werden mit diesen Realitäten, dass sie nicht sehen. Obwohl alle das Gleiche sehen, sie sehen es nicht. Sie hören es nicht. Warum? Weil sie blind sind, weil sie taub sind? Nein, weil sie nicht wollen. Sie wollen es nicht. Weil damit werden sie auf irgendeine Art und Weise konfrontiert, der sie gerade aus dem Weg gehen möchten. Das passiert auch bei uns. Das passiert auch bei uns, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen. Wir wollen Dinge überhören. Wir wollen Dinge über Jesus oder von Jesus übersehen. Es ist nicht so, dass Jesus das verschweigen würde. Das ist kein Geheimnis, das ist alles offen dargelegt. Aber wie träge sind wir? Wir wollen das, wir picken es uns raus, weil wir viel mehr uns selbst lieben als Gott lieben. Der Mensch leidet in der Regel nicht an einer mangelnden Selbstliebe. Selbst dort, wo Menschen ein Problem mit Selbstannahme haben, und ein Satz dazu, ja, es ist ein reales Problem, worüber zu sprechen ist in der Seelsorge, wenn Menschen sich nicht annehmen können, wenn sie sich selbst verleugnen. Aber Paulus sagt, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der sich noch nie selbst geliebt hat. Auch Menschen, die sich selber ablehnen, tun das aus Egoismus. Sie kreisen am Ende wieder um sich selbst. Sie bemitleiden sich selbst. In dem Augenblick, wo mein Blick von Gott sich entfernt, entfernt er sich auch automatisch von meinem Nächsten. Und der Kreis wird immer enger und ich sehe nur noch mich. Wie ich dann damit umgehe, ob ich das feiere oder eigentlich, ob ich mich dann mir selbst Schaden zufüge, egal ob in Wort oder Gedanken und Tat, es ist am Ende eine perverse Selbstliebe, die sich nur auf mich konzentriert. Und die Theologen, die reformierten Theologen haben das genannt, eine Verkrümmung in sich selber. Man ist in sich selbst verkrümmt Und wir sehen hier, dass dieser Egoismus, der die Jünger antreibt, diese große Selbstliebe, sie davon abhält, die Liebe Jesu, die Liebe Gottes, wie er sie zeigen möchte, wie er sie darstellen möchte, nicht zu sehen. Wir selber, unser Egoismus steht uns oft im Weg, die Liebe Gottes zu sehen und auch zu erfahren. Unser selbstsüchtiges Streben nach Größe und Bedeutung entfernt uns von Gott. Nicht, weil Bedeutung und Anerkennung, Akzeptanz Dinge sind, die in Jesu Augen verwerflich sind. Das ist ein Anliegen, was jeder Mensch von uns hat. Jesus sagt nicht, naja, woher kommen denn solche Wünsche? Das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie komme ich zu Bedeutung und Akzeptanz und Ansehen? Welche Quelle zapfe ich an? Welche Mittel nehme ich, um zu diesem Ziel zu kommen? Das ist das Thema, was Jesus viel mehr interessiert. Nicht, wenn du Akzeptanz und Anerkennung haben möchtest, das solltest du aber nicht haben. Nein, das ist es nicht. Unser Wunsch ist erstmal legitim. Nur auf welchem Wege wir dann unterwegs sind, um diesen Wunsch zu realisieren. Und dass wir letztendlich dann andere Menschen unterdrücken, indem wir sie gebrauchen, um zu diesem Ziel zu kommen, das ist das Perverse. Es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, wenn ich Margarete dazu gebrauche oder benutze, auch wenn es positiv wirkt und wenn es einvernehmlich klingt, dass ich sie dazu gebrauche, auf mich aufzusehen. Wie sagt man? Auf mich? Auf mir? Zu mir aufsehen, danke. Und ich auf sie herabsehe. Das gefällt mir. Mir gefällt es auch gerade hier zu stehen, weil ihr alle hochgucken müsst. Aber so sind menschliche Beziehungen, Konstellationen oft. Vermeintlich alles auf einer Ebene, aber eigentlich möchte ich, dass du beeindruckt bist von mir und dass ich meinen Selbstwert dadurch bekomme, dass du unter mir bist. Und man merkt es noch nicht mal. Und das ist das Problem für Jesus. Anerkennung und Akzeptanz ist nicht das Problem. Wie du dahin kommst und was du mit anderen Menschen machst, das ist das Problem. Wenn wir so handeln, und jeder handelt von uns so, dann verpassen wir die wahre Bedeutung und wahre Größe, die nur Gott uns geben kann, die wir nur durch Gott bekommen können. In den Versen 33 und 34 heißt es weiter. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte Jesus seine Jünger: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Ganz ehrlich, das ist köstlich. Das ist... Wenn es ein Film wäre, wenn ich das sehen würde und hören würde, denke ich, Alter, was sind das für Lappen? Ist dein Ernst, über dieses Thema zu sprechen in Anbetracht der Situation? Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass die Bibel inspiriert ist und von Gott geschrieben wurde in Wahrheit. Ist, dass es nackt ehrlich ist über uns Menschen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, so über sich selber zu schreiben, versteht ihr? Das ist das Einzigartige an dem Wort Gottes, dass die Akteure selbst, die Jünger, so bereit sind, so über sich zu schreiben und sich in ein Licht stellen. Ich würde es nicht machen. Spannend ist, Jesus geht auf ihr Anliegen ein. Merkt ihr das? Er weiß ja schon, worum es geht. Er wird es gleich thematisiert. Und er weiß, dass sie darüber nachdenken. Und er gibt ihnen die Chance, jetzt in diesem Augenblick aufrichtig zu sein. Er kommt und konfrontiert uns. Jetzt sei ehrlich, sei aufrichtig, sag's mir. Finde ich ganz interessant, dass Jesus nicht da kommt: Jünger, ich habe ein Problem mit euch. Das, was ihr macht, ist schlecht. Und ich sage euch auch, was ihr gemacht habt. Ganz interessant, dass Jesus in den Dialog geht und uns rauskitzeln möchte und sagen, komm, jetzt mal Butter bei die Fische, sagt man im Norden. Sagt man das hier im Süden auch? Wisst ihr, was Butter bei die Fische heißt? Also jetzt mal Klartext. Ich gebe euch eine einmalige Chance. Habt keine Angst. Ich, auch wenn es total daneben ist, aber ich bin bereit, mit euch in dieses Gespräch hineinzugehen. Und ich bin bereit zu hören, was ihr da sagt. Aber die Jünger verpassen die Chance, ehrlich zu sein und versuchen, der Peinlichkeit irgendwie aus dem Weg zu gehen. Denn in Anbetracht der Situation, dass Jesus eben gerade noch gesagt hat, Leute, ich werde leiden, ja, ich werde der Allerletzte von den Letzten sein. In Anbetracht dieser Situation und des Gesprächsthemas ist das, was sie besprechen, eigentlich nur noch beschämend und schrecklich. Eigentlich nur noch daneben und eigentlich abartig. Entweder liest man das und man muss lachen oder weinen. Neutral geht nicht. Also entweder man muss lachen, weil es echt absurd ist, oder man erkennt die Ernsthaftigkeit in dieser Sache und denkt, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass die Jünger tatsächlich, dass ihr Herz so weit weg ist von Jesus, dass ihnen nichts anderes einfällt, als über ihre eigene Größe zu spekulieren und dann wieder, Thema letzte Woche, wieder miteinander zu streiten. So, wer ist hier der King? Und die Frage ist, was hat sich denn in diesen wenigen Versen eigentlich geändert? Was hat sie also eben gerade haben sie noch alle Freiheit gehabt, miteinander darüber zu beraten und zu streiten und zu sprechen, wer hier denn groß ist. Wer denn hier wirklich Bedeutung hat. Wer ist hier wirklich wichtig? Und auf einmal schweigen sie und reden nicht. Was hat sich verändert? Erst die Gegenwart Jesu macht ihnen klar, dass das, worüber sie gesprochen haben, absolut unangemessen ist. Als sie sich noch in Sicherheit wussten, Jesu Ohren sind weit weg von uns, da haben sie geredet. Da haben sie richtig Gas gegeben. Aber in dem Augenblick, wo sie in die Gegenwart Jesu, in die Gegenwart Gottes kommen, merken sie, das war eben gerade nicht in Ordnung. Das war eben gerade nicht okay. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu macht den Unterschied. Dass wir erkennen, Moment, irgendwie läuft hier etwas ganz gehörig falsch. Erst als sie in das Licht hineintreten, merken sie den Schmutz und merken ihre widerliche Verdorbenheit. Ihre widerliche Verdorbenheit. Ich habe gestern Fenster geputzt im Schlafzimmer und war danach recht stolz auf mich, dass ich die Fenster geputzt habe. Werner ist mein Zeuge, dass ich die Fenster putzte. Und ich war am Abend richtig zufrieden, als ich durch die Wohnung gegangen bin. Ah ja, alles super sauber, man kann gut rausgucken. Morgens scheint immer brutal die Sonne in unser Schlafzimmer. Und ich wachte auf, stand in dem Licht und dachte, das geht nicht. Das ist Mist. Wer hat die geputzt? Nicht ich. Als das Licht nicht drauf schien, war alles in Ordnung, war alles richtig und gut. Aber dann kam das entblößende und offenbarende Licht. Wisst ihr, das Interessante ist, eigentlich liebe ich diesen Moment. Wenn die Sonne richtig, heute ist ein schöner Tag, ja, noch, und ja, auf der Seite lieber. Und die Sonne, du stehst dann in der Sonne und das Licht hat so einen wärmenden Effekt. Und man blüht auf. Aber die Flecken auf der Scheibe haben auch die andere Komponente gezeigt. Das Licht ist nicht nur wärmend, sondern auch bloßstellend. Und das ist beides.
ist beides, wenn wir zu Jesus kommen. Es ist nie nur eine Seite. Es ist nie nur eine Seite. Aber es gehört beides dazu. Dass er die Flecken auf unseren Fensterscheiben uns zeigt, dass wir sie sehen und dass wir auf einmal merken, nee, das ist unangemessen, das war nicht richtig, das ist nicht okay. Aber Jesus möchte dennoch mit seiner Wärme uns umfassen und mit seiner Liebe uns gewinnen. Versteht ihr? Es sind beide Dinge. Aber es ist notwendig, dass wir in Momente kommen, wo wir, und ich wiederhole es, wo wir unsere widerliche Verdorbenheit tatsächlich auch erkennen. Wenn das ein Fremdwort ist für dich, Verdorbenheit, persönliche Verdorbenheit, dann hast du das Licht Gottes in seiner Kraft noch nicht erfahren. Dann putzt du vielleicht Fenster, aber es ist dann alles voller Wolken. Wer das Licht Gottes sieht, der sieht auch seine eigene Verdorbenheit. Und die schmeckt nicht. Und ich bitte dich, dass du deinen Kopf nicht gleich senkst, sondern dass du dich dem stellst. Die Jünger stellten sich dem. Es braucht Mut. Es geht nicht darum, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Nein, aber ich bekenne es. Es ist nicht, dass ich stolz drauf bin und das umarme und lieb gewinne, aber ich bekenne es. Und bitte reinige mich. Dafür ist das Licht da. Warum sage ich das? Denn machen wir uns nichts vor. Wenn Jesus heute bei uns wäre, so wie dort, und uns dieselbe Frage stellen würde wie den Jüngern, würde er die gleiche Antwort bekommen. Denn bei uns sieht es nicht anders aus. Bei uns geht es auch um Größe und Herrlichkeit und Pracht und Anerkennung. Status. Schau mich an. Er würde die gleiche Antwort bekommen. Wie damals vor 2000 Jahren. Und da brauchst du einfach nur einen Blick unter uns werfen. Oder in die Christenheit. Denn außerhalb von uns sind die Probleme.
Ja.
Wie viele Gemeindeverantwortungspersonen, Leiter, Pastoren errichten Königreiche in ihren Gemeinden auf, um sich selber in Szene zu setzen und zu glänzen? Obacht! Aufgepasst! Dort, wo du in Verantwortung stehst, jetzt nicht nur die Pastoren dieser Gemeinde. Warum machst du deinen Dienst? Warum machst du dein Ehrenamt? Geht es dir um die Menschen, dass du ihnen hilfst, Jesus besser kennenzulernen, ihr Leben besser mit Jesus zu leben? Oder geht es eigentlich darum, dass du deinen Dienst so um dich herum aufbaust, dass alle dich sehen, dich feiern, dich loben und dich toll finden? Manch ein Christ unter uns ist vielleicht zutiefst gekränkt, wenn der Name allein bei irgendeiner Aufzählung vergessen wird oder sein Ehrenamt nicht hinreichend gewürdigt wird. Wie schnell sind Kinder Gottes in Gemeinden gekränkt? Nur weil sie nicht die Anerkennung und Akzeptanz von den Menschen, von denen sie es erwarten und wollen, bekommen, die sich so sehr wünschen. Wie schnell? Was ist das Problem? Unser Egoismus. Unser Streben nach weltlicher Bedeutung. Wir alle sind süchtig nach Bedeutsamkeit und Bestätigung. Jesus sagt in Johannes 5, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Er sagt, ein Problem eures Unglaubens, eures fehlenden Glaubens ist, dass ihr die Anerkennung bei den Leuten sucht, aber kein Interesse daran habt, wirklich von Gott anerkannt zu werden. Und diese Erkenntnis bringt die Jünger, diese Offenlegung bringt die Jünger, und das ist für mich ein Schlüsselwort in Vers 34, zum Schweigen. Sie aber schwiegen. Hier passiert etwas, wir lesen das wie eine Lappalie, na klar, jetzt sind sie irgendwie peinlich berührt und jetzt ziehen sie sich aus der Affäre, machen den Mund zu und schweigen, wird jeder von uns so machen. Aber eigentlich, was hier an dieser Stelle im Markus-Evangelium passiert, ist etwas Katastrophales. Denn der Mensch, die Jünger, der Mensch verliert in diesem Augenblick seine eigentliche Bestimmung. Warum? Gott hat uns nicht zu schweigenden Lebewesen gemacht. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die kommunizieren. Das ist ein riesen Unterschied. Es gibt noch einige andere. Aber das ist ein Riesenunterschied, was uns von den Tieren unterscheidet. Dass wir eben nicht schweigen, sondern dass wir kommunizieren, dass wir sprechen, dass wir dem Ausdruck verleihen, was gerade Sache ist. Aber wir sehen hier, dass aufgrund von Schuld wir Menschen verstummen gegenüber Gott aus Scham und aus Furcht. Was hier passiert, ist keine Lappalie. Das passiert, meine Lieben, und das ist wichtig, immer wieder. Dass wir aufgrund unserer Schuld gegenüber Gott verstummen und schweigen, weil wir uns fürchten und uns schämen. Und das ist schon seit Anbeginn der Zeit so. 1. Mose 3, Vers 8. Und Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte, ich brauche den Rahmen nicht erzählen. Adam und Eva, nachdem sie die Frucht genommen hatten und gegessen haben und das Gebot Gottes übertreten haben, heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Sie hören die Stimme Gottes und sie verstecken sich. Das Resultat von Schuld und von Sünde, von dem, was wir im Verborgenen, im vermeintlich Verborgenen tun, ist Verstecken, Verstummen und Schweigen. Und das zieht sich durch. Und wir kommen hier an einen Punkt, und wenn wir das Markus-Evangelium durchgelesen haben, merken wir, es gibt, und das ist ganz spannend, das habe ich erst in der Ausarbeitung gesehen, dass der Aspekt des Schweigens im Markus-Evangelium eine ganz spannende Dynamik hat. Zuerst in Kapitel 3 schweigen die Pharisäer. Jetzt in der Mitte, Kapitel 9, schweigen die Jünger. Und in Kapitel 14, der allerletzte, der zum Schweigen kommt, ist Jesus Christus selber. Beide Personengruppen, die Feinde und die Freunde Jesu, kommen aufgrund ihrer Schuld vor Jesus in seiner Gegenwart zum Schweigen und verstummen und bringen kein Wort mehr über die Lippen. Und in Kapitel 14 heißt es, als Jesus auf dem Weg zu seiner Verurteilung ist, dass, wo er gerade beschuldigt wird, heißt es im Markus-Evangelium, er schwieg still und antwortete nichts. Warum? Warum schweigst du, Jesus? Ich sehe hier eine Dynamik, dass das, was uns aufgrund unserer Schuld zum Schweigen bringt, in der Verurteilung Jesu auf Jesus gelegt wird und er das schweigende und stille Lamm Gottes wird, was geopfert wird für uns. Das, was uns in Scham und Furcht bringt, unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Gottesentfernung, unsere Gottlosigkeit, wird auf Jesus in der Kreuzigung gelegt, dass wir von Jesus lesen, dass er auf einmal ist, der schweigt. Und das ist insofern paradox, weil Jesus als der bezeichnet wird, der das Wort Gottes personifiziert ist. Das Wort Gottes, meine Lieben, wird sprachlos. Das Wort Gottes hört auf zu sprechen. Das Wort Gottes schweigt. Den, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus schweigt in Kapitel 14. Wir werden dahin noch kommen. Aber das ist ein Vorschatten, was hier passiert. Jesus schweigt, damit du und ich nicht mehr schweigen brauchen. Damit, wenn wir merken, ist mir aus dem Ruder gelaufen und das ist nicht okay. Wir brauchen nicht mehr schweigen. Jesus hat Scham und Schuld auf sich genommen, damit du nicht mehr schweigen brauchst, sondern reden kannst. Wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann darfst du reden. Du brauchst nicht schweigen. In Jesu Tod hat das Schweigen ein Ende. Und wir können wieder Menschen sein, die als Beziehungswesen zu ihrer eigentlichen Bestimmung kommen. Wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen, was hier tot ist.
Einige fragen sich, Mensch, es geht ja noch bis Vers 50. Keine Angst, wir werden heute nicht bis Vers 50 gehen. Ich werde die Predigt zweiteilen. Aber ich möchte gerne noch einige Verse mit euch lesen. Verse 35 bis 37. Dort sehen wir, Jesus fragte, die Jünger schweigen und Jesus ist derjenige, der das Schweigen durchbricht. Vers 35 bis 37. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihm, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus lehrt seine Jünger eine Lektion über Bedeutung, über Größe, Ehre und Anerkennung. Und wie er das darstellt, ist, dass er keine Krone mitbringt und jedem Jünger eine Krone aufsetzt und sagt, du bist ein kleiner König und du bist ein kleiner König. Sondern er nimmt ein Kind in die Mitte, er nimmt das Kind in seinen Arm und sie sehen dieses Kind. Warum, um alles in der Welt, nimmt Jesus ein Kind in die Mitte? Kinder können einem nichts geben. Kinder sind zu 100% Empfangende. Jetzt bitte von diesem sentimentalen, ja, aber das Lächeln und so weiter und wenn sie lachen und so, nimm das mal raus. Ja, das ist nicht sentimentaler Quatsch, das ist schön und toll, aber das ist nicht der Punkt, um den es dir geht. Ja, dass er sagt, oh, guck mal, diese zarten Bäckchen, lass uns mal alle drücken. Ja, nimm ein Kind, was in der damaligen Gesellschaft wirklich das auf der letzten Ebene war. Ich habe von einem Bibellehrer gelesen, ich kann leider kein Aramäisch, ich müsste das nochmal eingehender prüfen, dass Jesus, der ja den aramäischen Dialekt gesprochen hat, wenn er Kind sagt, Kind und Sklave sind die beiden, also diese beiden Worte sind im Aramäischen das gleiche Wort. Ja, ich müsste das nochmal eingehender prüfen, ich habe es bei einem Kommentator gelesen. Genau, ich muss in einem aramäischen Wörterbuch nachschauen, wenn jemand eins hat, dann gibt es mir. Selbst wenn das nicht stimmt, das Kind in der damaligen Zeit, in der sozialen Schicht ganz unten, ein Kind kann nichts geben, es kann nur empfangen. Es muss empfangen. Es ist darauf angewiesen, dass man dem Kind was gibt. Es ist bedürftig. Kinder werden übersehen und haben auch keinen wirtschaftlichen Effekt. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist richtig. Kinder stören Gottesdienste und nerven, wenn man Gespräche führen möchte. Kinder helfen nicht im Haushalt mit und machen Unordnung, die wir Erwachsene wieder beseitigen dürfen. Ein Kind hat, wenn es darum geht, mir Ruhm und Ehre und Wertschätzung zu geben, an sich nichts zu bieten. Weil ich muss in dieses Kind investieren und bekomme vielleicht lange, lange nichts raus. Wisst ihr, was ich meine? Die Eltern nicken so, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Man sagt, oh, Samstag, freier Tag, Sonne, man sagt, wir gehen zu McDonald's, keine Schleichwerbung oder Burger King, geh wohin du willst. Wir gehen in den Europapark, wir machen das und das und das. Und man denkt so, boah, eigentlich müssten die, oh, danke Mama, danke Papa. Und dann kommst du abends dahin und dann geht's wieder los und dann Rambazamba und dann bist du wieder der Allerletzte und dann musst du wieder hinterherlaufen und dann heulen sie und denkst so, Alter, ich habe investiert. Also so rede ich nicht mit meinem Kind, aber aber emotional tickst du dann so. Dann denkst du, warum kommt da nichts zurück? Ich will mehr. Erkenne endlich an.
Schätze es endlich! Ja, und einige sitzen hier vielleicht auch verbittert, weil ihre eigenen Kinder ihnen das bis zum heutigen Tag nicht geben. Versteht ihr? Du investierst in ein Geschöpf, wo du noch nicht mal weißt, wird es das zu schätzen wissen. Vielleicht passiert genau das Gegenteil. Ich vergesse dich. Du bist mir egal. Und ich sag noch nicht mal Danke für das, was du für mich gemacht hast. Stichwort verlorener Sohn. Lukas 15. Und Jesus, wenn er das Kind in die Mitte nimmt, zeigt er damit, wie Gott uns sieht. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir in Jesus glauben, bedürftig, hilflos und klein. Jesus zeigt, zu wem er gekommen ist und wen er in den Arm nimmt. Dass er nicht darum buhlt, bei den Römern und bei den Schriftgelehrten anerkannt zu sein, sondern er geht zu denen, von denen er eigentlich nichts bekommen kann, wo er nur investieren muss. Wo er am Ende und tatsächlich am Ende leer ausgeht. Und er sagt, wisst ihr, das, was ich mit dem Kind, das seid ihr. Ihr seid das. Ihr denkt, ihr seid die großen Macker, nichts seid ihr. Ich vergleiche euch mit einem Kind, was mir nichts geben kann. Mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und offenbart damit, er spricht ja hier über seinen Vater, Gott ist unser Vater und in einer Familie, in einer intakten Familie, gibt es keine unbedeutenden Familienmitglieder. Jeder liebende Vater oder Mutter, selbst wenn sie Kinder haben, die schwierig sind, anstrengend, viel Kraft und Geld und Zeit und alles Mögliche rauben, würden nie auf die Idee kommen und sagen, das intakte Kind ist bedeutend und wichtig, aber das gehandicapte Kind auf welcher Ebene auch immer ist nicht so bedeutend. Das gibt es nicht. Kind ist Kind. Kind ist Kind. Und egal wie unbedeutend jemand scheint, in Gottes Augen ist auch der Unwichtigste von Bedeutung. Und wer Jesu Beispiel folgt und demütig, so wie er, dem Unbedeutenden dient, der kriegt, was er eigentlich sucht. Wahre und bleibende Anerkennung, Bedeutung und Ehre von dem einen wahren Gott. Warum? Jesus sagt, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wenn du dich dem Unbedeutenden, den Kleinen, den Hilflosen widmest, dann bekommst du wahre Anerkennung, aber nicht, indem du ein Krönchen bekommst, sondern indem du den Vater persönlich bekommst. Indem Gott zu dir kommt und Wohnung bei dir nimmt. Gott ist dein Freund. Gott ist bei dir. Gott ist alles, was du brauchst, so nötig hast. Selbst wenn alle anderen dich mit Dreck bewerfen. Du hast deinen Wert, du hast deine Anerkennung, du hast deine Ehre. Warum? Weil du den Vater und den Sohn in dir trägst. Amen.